Sie befinden sich in einer typischen Hochgebirgslandschaft. Niedrige Temperaturen und lange Schneeperioden im Winter, äußerst starke Sonnenstrahlung und austrocknende Winde im Sommer. Alles in dieser Umgebung scheint sich gegen die Überlebensmöglichkeiten von Pflanzen verschwört zu haben. Zu all dem ist die Vegetationsperiode oft auf wenige Wochen beschränkt. Nichtsdestotrotz gibt es viele Pflanzen, die hier oben gedeihen, dank ihrer besonderen Anpassungsfähigkeiten an die schwierigen Bedingungen im Hochgebirge. Dies ist auch der Fall bei der Kriechweide und der Krautweide. Diese engen Verwandten der Weidenbäume in der Ebene wachsen hier oben auf dem Boden entlang und nicht nach oben, wobei sie sich nur wenige Zentimeter von der Erde erheben. Bis August sind auch die kleinen ausgefransten Blümchen des Alpenglöckchens vorzufinden, sie blühen oft schon, bevor der Schnee ganz weggeschmolzen ist, indem sie die letzten Zentimeter der Schneedecke durchstoßen. Häufig kommen auch die kleinen rosa Blüten des stängellosen Leimkrauts vor, einer typischen Polsterpflanze, oder die blauen Blümchen der verschiedenen Enzianarten, die die charakteristischen sauren Böden dieser Gegend lieben. Doch dies sind nur einige der vielen Pflanzen, die hier erblühen. Der Dosegu-Gletscher, den Sie auf Ihrem Weg genau vor sich sehen, ist einer der letzten Zeugen eines weiträumigen Gletschergebiets, das einst einen Großteil des Dosegutels und des Gaviatels bedeckte. Im Pleistozän, vor 1,8 Millionen Jahren, folgten mehrere Eiszeiten aufeinander. Diese wurden von wärmeren Zeitabschnitten unterbrochen, in denen sich die Gletscher zurückzogen. Die letzte wichtige Eiszeit erreichte ihren Höhepunkt vor 18.000 bis 22.000 Jahren. Der Gletscher füllte das Tal bis auf 2.700 und sogar 3.000 Meter. Nur die höchsten Gipfel und Bergkämme ragten wie Felsinseln hervor. Vor 17.500 Jahren begann das Eis dann seinen Rückzug, wobei es viele Zeugnisse seiner langen Präsenz zurückließ. Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten Rundhöcker oder Rundbuckel, Felsbrocken, die auf einer Seite gerundet sind und auf der anderen steil abfallen, oder die Gletscherschrammen, das heißt die Rillen in den Felsen, die vom Geröll, das der Gletscher talwärts mit sich schob, eingeritzt wurden. Von Ihrem derzeitigen Standpunkt aus haben Sie einen herrlichen Ausblick auf die Punta San Mateo mit 3678 Metern, die in Richtung Nordosten liegt. Der Name geht auf Julius von Payer zurück, der den Berg am Tag des heiligen Matthäus, das heißt am 21. September des Jahres 1867 bestieg. Der erste Aufstieg gelang jedoch bereits 2 Jahre vorher und Raute 8211. Am 28. Juni 1865 und Raute 8211. Den Engländern Francis Fox Tuckett und Douglas William Freshfield. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs blieb der Gipfel der Punta San Mateo lange Zeit von Truppen unberührt. Denn beide Seiten hielten die Verteidigung und die damit verbundene Versorgungslogistik für schwierig. Nichtsdestotrotz wurde der Berggipfel im Sommer 1917 von den Österreichern besetzt, wodurch sie nicht nur die italienischen Soldaten und Fahrzeuge, die den Gaviapass überschritten, kontrollieren konnten, sondern auch das Gebiet zwischen dem Corno dei Tre Signori mit einer Höhe von 3.360 Metern östlich des Gaviapasses und der Punta d'Albiolo mit einer Höhe von 2.970 Metern im oberen Valle d'Aiviso. Das österreichische Heer errichtete im Gipfelbereich Schützengräben, in denen Maschinengewehre aufgestellt wurden. Die Gräben waren miteinander durch kurze, ins Eis geschlagene Stollen verbunden. Circa 30 Meter unterhalb des Gipfels wurde außerdem ein tiefer Tunnel ins Eis geschlagen, mit einer Öffnung im Osten, in Richtung des Monte Giumella. Dieser Tunnel diente als Unterkunft für die Männer und als Lager für Lebensmittelvorräte und Munition. Auf die Besetzung der Punta San Matteo von österreichischer Seite erfolgte auf italienischer Seite die Verstärkung der Stellungen auf den Gipfeln des Vallombrina, Villa Corna, Tresero und Dosegu sowie auf der Jakobsspitze. Für August 1918 planten die Italiener die Eroberung der Punta San Matteo durch einen von 5 Kolonnen ausgeführten Angriff. Der Plan sah vor, dass die erste Kolonne, bestehend aus 10 kühnen Führern aus dem Val Zebru unter der Führung des Feldwebels Pietro Caimi entlang der nordwestlichen Wand auf die Punta San Matteo steigen sollten. Eine zweite Kolonne von 30 Soldaten unter der Führung des Leutnants Giovan Battista Compagnoni und Raute 8211. Bergführer und Grundschullehrer aus Santa Caterina Valforva und Raute 8211. Sollten über den südöstlichen Grat und den Dosegu-Gletscher aufsteigen. Die dritte Kolonne und Raute 8211. Auch diese mit 30 Soldaten, geführt vom Leutnant Camillo de Filippi, sollten in der Zwischenzeit den Monte Mantello umgehen, um bei Bedarf eingreifen zu können. Die Gipfelbesetzung des Monte Mantello war hingegen das Ziel der vierten Kolonne, die aus nur 9 Soldaten bestand. Die fünfte Kolonne schließlich hatte die Aufgabe, in der Schlussphase des Angriffs einzugreifen, um den Feind zur Aufgabe zu zwingen. Außerdem stand auch das 306. Skibataillon, Monte Ortla, unter der Führung des Hauptmanns Guido Bertarelli bereit, um Notfallsbeistand zu leisten. Am Morgen des 13. August 1918 wurde das Startzeichen zum Angriff gegeben und in einer Militäraktion, die nur geringe Verluste verzeichnete, besetzten ca. 100 Alpini den Gipfel. An den darauffolgenden Tagen leisteten die Alpini harte Arbeit, indem sie die Verteidigungsstellungen errichteten. Das Kommando der italienischen Stellung auf der Punta San Matteo unterlag dem Hauptmann Arnaldo Berni des 307. Skibataillons, Monte Ortla. Hören wir, was Arnaldo Berni in einem Brief an seine Familie schrieb. Meine Liebsten, endlich kann ich nach langen Tagen gezwungenen Schweigens euch etwas mehr Zeit widmen. Ihr wisst aus dem offiziellen Kommuniqué, dass am 13. dieses Monats die Punta San Matteo mit 3684 Metern sowie der Monte Mantello erobert wurden. Die Aktion wurde von meinem Bataillon ausgeführt und auch ich habe mit meiner Kompanie, die ihm alle Ehre machte, daran teilgenommen. Nunmehr befinden wir uns an den eroberten Positionen und ihr könnt euch vorstellen, wie es uns da geht. Die Beschwernisse aufgrund des Klimas und des Geländes sind immens, und wir sind stetig darum besorgt, uns dieses eroberte Gebiet nicht vom Feind, der ganz nahe steht, entreißen zu lassen. Trotz aller Unannehmlichkeiten erfreue ich mich immer bester Gesundheit. Unsere Aktion gelang aufs Vortrefflichste und mit nur ganz wenigen Verlusten. Seit Beginn des Krieges war dies die Aktion, die auf höchster Höhe überhaupt durchgeführt wurde. Die Journalisten kommen nicht bis zu uns hoch und so wird über die Taten unserer Soldaten, die hier oben ans Wunderbare grenzen, nichts berichtet oder jedenfalls zu wenig. Mit der Rückeroberung der Punta San Matteo war auf österreichischer Seite die dritte Kompanie des Sturmbataillons des 1. Kaiserschützenregiments beauftragt, die am 3. September 1918 mit einem massiven Aufgebot an Kräften zum Angriff überging. Nach einem intensiven, vorbereitenden Beschuss des Gipfels und unter dem Schutz des dichten Nebels verließen 400 Kaiserschützen den Monte Giumella. So schnell wie sich die Schlachtphasen abspielten, so blutig waren sie auch, und am Ende blieben auf dem Schlachtfeld etwa 100 Männer beider Aufstellungen zurück. Unter ihnen befand sich auch Hauptmann Bernie, der im Tunnel, in dem er sich mit seinen Männern aufhielt, von Eisblöcken mitgerissen wurde. In den darauffolgenden Jahren stiegen dessen Vater Achinto und die Brüder zusammen mit dem treuen Offiziersburschen Giacomo Perico viele Male auf den Gipfel des San Mateo in der Hoffnung, den Leichnam zu finden, sie hatten jedoch keinen Erfolg. Ein Jahrhundert nach diesen dramatischen Ereignissen verwahrt der Gipfel des San Mateo noch immer die Körper von ca. 50 Männern, zum Großteil Italiener, die unter der Gletscherschicht des Gipfels begraben sind. So lesen wir heute im Alpenführer Ortels, Adam Ello, Jude Carey, Garda Ovest. Sowohl die Eroberung des San Mateo, ausgeführt von einer Sturmtruppe der Alpini, als auch die Rückeroberung von Seiten der Kaiserschützen wurde von den jeweiligen Militärexperten für hoffnungslos und unmöglich gehalten in Anbetracht der bis dahin gemachten, negativen Erfahrungen. Zusammen mit der Punta San Mateo brachten die Kaiserschützen auch den Monte Mantello wieder in ihren Besitz. Seither herrscht auf diesen eisigen und einsamen, unbeschreiblich schönen Gipfeln wieder Frieden, so wie schon vor dem Konflikt, ein Frieden, der an die Ewigkeit erinnert. In den hohen Felsbastionen unter diesen Gipfeln findet man immer noch Schützengräben, Steinmauern, Fundamente für Geschütze und Seilbahnen. Zahlreiche Pfade und Spuren zeugen von den ehemaligen Verbindungswegen zu den Gletschern. Sie scheinen absurd und nutzlos und erzeugen im Wanderer ein Gefühl der Verwirrung und Ratlosigkeit, wenn er sich, unwissend dieser Ereignisse, fragt, wer sie wohl angelegt hat und wozu sie dienten. Es waren die Alpini, die Kaiserschützen, die Standschützen, die diese Wege einschlugen, um zu ihren Linien und Wachtposten an der Front zu gelangen. In den Felsen der umliegenden Gipfel findet man die Überreste von Stellungen und Kavernen, aus denen der kalte und doch aufregende Atem der Geschichte dringt, eine Geschichte, die eine jegliche normale Bergsteigererfahrung bei weitem übertrifft. Diese Schlachten zur Eroberung des San Mateo waren die höchstgelegenen Kampfhandlungen des gesamten Ersten Weltkriegs.